Komm, wir laufen einen Marathon. Was würdest du sagen, wenn dich jemand dazu einlädt? Ich schaue in gequälte Gesichter. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich bin mir sicher, die meisten von uns haben das nicht auf ihrer To-Do-Liste, auf ihrer Liste mit guten Vorsätzen für das neue Jahr, einen Marathon laufen. Ein bisschen mehr Bewegung, das wäre schon ganz gut nach dem vielen guten Essen und nach wenig Bewegung in der Weihnachtszeit. Aber Marathon, ist das nicht eh schrecklich ungesund für die Gelenke, für den Kreislauf? Sport ist Mord, Marathon sowieso. Die Frage will ich nicht beantworten, da habe ich keine Kompetenzen dafür. Das müssen andere regeln, ob das wirklich gut ist und gesund. Aber ich möchte mit euch über einen anderen Lauf nachdenken, nämlich über den Lauf des Glaubens. Der Lauf, den jeder Christ laufen muss, zu dem wir bestimmt sind. Und die Bibel vergleicht diesen Lauf auch mit einem Langstreckenlauf. Man kann sagen, mit einem Marathon. Ein Lauf, für den es Ausdauer braucht. Ein Lauf, bei dem uns Schwierigkeiten erwarten, auch Widerstände. Das geht nicht so einfach durch in der Regel. Aber ein Lauf, der sich lohnt, der mit einer großen Freude belohnt wird am Ziel, am Ende, wenn wir da sind. Wie laufen wir diesen Lauf erfolgreich? Wie kommen wir gut an? Darum geht es in Hebräer 12, in den Versen 1 und 2. Die können uns da die Richtung geben, uns zeigen, wie wir diesen Lauf gut laufen. Und ich möchte uns diese zwei Verse lesen aus der Schlachterübersetzung. Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Lass uns nochmal beten. Und Vater, wir wollen dir so sehr danken, dass du uns alles gibst und alles sagst, was es braucht für diesen Lauf des Glaubens. Und wir beten jetzt, dass dieses Wort uns hilft, nicht müde zu werden, ausdauernd weiterzulaufen mit dem Blick auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Herr, rüste du uns zu. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Lasst uns kurz drüber nachdenken, über den Kontext von diesen Versen. Wir haben schon ein bisschen gehört aus dem Kapitel 11, um was es da ging. Die Christen, an die dieser Brief zuerst geschrieben wurde, das waren Christen, die ganz schön unter Druck standen. Die wurden angefeindet für ihren Glauben, verfolgt. Manche mussten sehr schlimmes Leid erfahren. Die Leute haben sie verspottet, manche hat man ins Gefängnis geworfen, manchen hat man Haus und Hof weggenommen. Und das kann man in Kapitel 10 ab Vers 32 nachlesen, wenn ihr das später nochmal nachlesen wollt, was die auch teilweise durchgemacht haben, was sie erlitten haben. Und wenn du sowas erlebst, dann ist die Versuchung groß, aufzugeben und zu fragen, bringt es denn das überhaupt mit Jesus, mit ihm zu leben, wenn dann sowas am Ende rauskommt, wenn mir alles weggenommen wird, wenn ich Leid erlebe, wenn es einfach immer noch schwieriger wird, bringt es das denn? Und es muss Menschen gegeben haben in dieser Gemeinde, die haben gesagt, das bringt es nicht. Die haben Gott und der Gemeinde wieder den Rücken gekehrt, die sind da rausgegangen, die haben gesagt, den Preis, den wollen wir nicht bezahlen. Das ist es uns nicht wert, mit Jesus zu leben. In der Situation erinnert der Autor des Hebräerbriefs jetzt die Christen an zahlreiche Gläubige, die vor ihnen gelebt haben, teilweise ganz, ganz lang schon vor ihnen, den Weg mit Gott gegangen sind. Und er zeigt ihnen, schaut mal, da waren viele dabei, die sind auch durch Schwierigkeiten gegangen, durch große Bedrängnisse. Wir haben gerade was gehört in der Textlesung. Er erinnert sie an ganz viele Glaubensväter, Glaubensmütter, an Abel, an Noah, an Abraham und Sarah, an Josef, an Mose, an Rahab und noch an weitere mehr, die im Glauben gelaufen sind und die teilweise auch Bedrängnis und große Schwierigkeiten erlebt haben, aber die durch alle Nöte und Herausforderungen durchgekommen sind. Gott hat sie durchgebracht. Sie sind im Glauben geblieben, sie haben dem Herrn vertraut. Und in ihren Geschichten sieht man, wenn man sich diese Liste durchliest von Glaubensvätern und Glaubensmüttern, wenn man drüber nachdenkt, was war ihre Geschichte, man sieht sogar, dass Gott oft gerade die Schwierigkeiten gebraucht hat in ihrem Leben, um großen Segen zu wirken, um Wunder zu tun, um was Gutes draus zu machen, was Schönes draus zu machen, für sie und auch für andere Menschen. Sie sind den Lauf des Glaubens schon gelaufen und genau das greift er jetzt in Kapitel 12 auf, wenn er sagt, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns laufen. Das heißt, das Vorbild von diesen Männern und Frauen, das soll uns als Christen motivieren, das soll uns anspornen, selber den Lauf des Glaubens zu laufen. Es ist möglich, diesen Marathon zu bewältigen. Auch wir können das Ziel erreichen. Wie laufen wir den Lauf so, dass auch wir gut ankommen? Der Text nennt uns zwei sehr wesentliche Dinge. Das erste ist, leg Lasten und leg Sünde ab, um laufen zu können. Und das zweite ist, schau auf Jesus. Tatsächlich gibt es sogar eine Verbindung zwischen diesen zwei Punkten. Das eine ist, leg Lasten und Sünde ab, indem du auf Jesus schaust. Lass uns über den ersten Punkt nachdenken, der Vers 1. Leg Lasten und Sünde ab. Wer erfolgreich laufen will, der bepackt sich nicht mit unnötigem Gewicht. Wir hatten in diesem Jahr die Olympiade in Paris, da durfte man das wieder bestaunen und manche haben sich fast empört, wie leicht bekleidet da manche Läufer an den Start gegangen sind und Läuferinnen, aber das ist ja eine Wissenschaft für sich. Man macht die Klamotten immer noch dünner, immer noch eng anliegender, dass da möglichst wenig Luftwiderstand ist, wenn du dann deine Strecke läufst. Das muss gut durchgehen, das soll nicht die Luft dich hindern und die Sachen werden immer noch leichter gemacht, auch die Laufschuhe. Nur kein Gramm zu viel dran, so dass es gerade passt, dass man gut damit laufen kann, aber nicht zu viel. Und noch wichtiger ist es, dass man dann beim Laufen, wenn man seinen Lauf läuft, dass einem nichts zwischen die Füße kommt. Ein Schnürsenkel, der offen ist, das geht fatal aus unter Umständen. Du stolperst drüber, du verfängst dich darin und du kommst zu Fall und der Sieg ist nicht mehr möglich. Genau das Bild greift der Hebräerbriefschreiber hier auf. Wenn er über den Lauf des Glaubens spricht, er sagt, Sünde, die kann uns so leicht umstricken, dass sie uns zu Fall bringt, wie so ein Schnürsenkel, über den du drüber stolperst und du fällst. Leg das ab. Es gibt schon in der Bibel mahnende Beispiele dafür, wie die Sünde Menschen zu Fall bringen kann, Menschen, die gut angefangen haben sogar. Ich denke da immer wieder an Salomo, einer, der so gut aus dem Startblock rausgekommen ist, den Lauf angefangen hat, wo Gott sagt, was wünschst du dir von mir? Und er hätte sich alles wünschen können. Und er sagt, gib mir doch ein weises und ein verständiges Herz. Und Gott freut sich über diesen weisen und klugen Wunsch und er erfüllt ihm den gerne und gibt ihm dieses Herz. Und Salomo lebt für den Herrn, er baut ihm einen Tempel. Er tut so viel gute, richtige, weise Dinge. Aber dann im Alter macht er was völlig Unweises. Er heiratet Frauen aus anderen Völkern, obwohl Gott doch gesagt hat, das soll er nicht tun, das soll niemand aus seinem Volk tun. Vermischt euch nicht mit denen, weil die andere Götter haben und weil die Gefahr besteht, dass die eure Herzen wegbekehren von mir, vom lebendigen Gott. Es war eine Sünde. Eine Sünde heißt, ich tue nicht das, was Gott gefällt. Ich übertrete seine Gebote. Ich halte mich nicht daran. Ich sage nicht, dein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe. Salomo hat es getan. Er wollte diese fremden Frauen aus fremden Völkern, hat sie geheiratet. Und zu dieser einen Sünde kam die nächste Sünde. Das, wovor Gott gewarnt hat. Sie haben tatsächlich sein Herz wegbekehrt vom lebendigen Gott. Wir lesen davon, das ist ja, das kann man sich kaum vorstellen, dass Salomo, der so gut angefangen hat, dann fremden Göttern auch gedient hat und ihnen sie angebetet hat. Das ist ein ganz eindrücklicher und schlimmer Bericht, den uns die Bibel da gibt. Und wahrscheinlich hat er noch gedacht, ich habe das im Griff, ich kann das kontrollieren. Aber er konnte es nicht. Ist gar nicht so klar, wie das mit dem Salomo dann weitergegangen ist. Wir wissen das nicht. Wo stehst du in der Versuchung, Gottes Gebote zu übertreten? Hast du dich vielleicht schon mit Kompromissen angefreundet? Diese Worte hier in Hebräer 12, die fordern dich und mich heraus. Keine Kompromisse mit der Sünde. Sie hindert dich zu laufen, sie umstrickt dich, sie bringt dich aus dem Tritt und sie kann dich schwer zu Fall bringen. Deshalb lasst uns nicht müde werden. Werde du nicht müde, Sünde, Sünde zu nennen. Nimm dich vor ihr in Acht. Da, wo du sie in deinem Leben erkennst, keine Freundschaft mit der Sünde. Umkehren, weg damit. Legt sie ab, heißt es hier. Es geht aber noch um mehr als darum, die Sünde loszulassen. Das wird hier auch deutlich. Der Briefschreiber sagt auch, dass die Christen jede Last ablegen sollen. Es gibt Dinge, die sind erstmal gar keine Sünde. Die können uns aber trotzdem behindern und die können uns im Weg stehen auf diesem Lauf des Glaubens. Ich möchte ein paar Beispiele geben. Es kann der Wunsch sein nach einem Ehepartner oder, wenn du verheiratet bist, nach einer besseren Ehe. Vielleicht wünscht ihr euch als Paar Kinder und habt keine Kinder bekommen bisher oder ihr habt welche und wünscht euch, dass die ganz anders leben. Ihr habt eine viel bessere Vision für ihr Leben, aber sie leben einfach nicht so, wie ihr euch das wünscht und wie es in euren Augen auch gut wäre. Es kann der Traum sein von einer Arbeitsstelle oder einem besseren Job, einem neuen Zuhause, Gesundheit, mehr Freizeit und Ruhe. Nichts von all diesen Dingen ist grundsätzlich verkehrt. Nichts davon, würde man sagen, ist was, was die Bibel Sünde nennt. Es ist keine Sünde, sich einen Partner zu wünschen. Es ist keine Sünde, sich eine bessere Ehe zu wünschen. Im Gegenteil, sogar ist ja was Gutes, daran zu arbeiten, sich dafür einzusetzen. Aber manche Sehnsüchte, die wir haben, die erfüllen sich nicht in dieser Welt. Große Träume bleiben oft Träume. Und wenn du nicht aufpasst, dann wird so ein Traum so groß für dich, dass er dich komplett vereinnahmt. Dass er ein richtiger Ballast in deinem Leben wird. Dass er dein Leben schwer macht und auch deinen Lauf im Glauben schwer macht. Dass er dir den Fokus raubt. Dass er dir den Blick auf Gott verstellt. Und dann gehst du durch das Leben niedergeschlagen, vielleicht auch zornig und mürrisch, weil du denkst, ich brauche das, um glücklich und erfüllt sein zu können. Und die Gedanken kreisen nur um diese eine Sache. Und du bist blockiert für deinen Lauf des Glaubens. Du bist blockiert für das noch Wichtigere, was Gott von dir haben möchte, wo Gott mit dir hin möchte. Weil du so auf diese Dinge schaust, die doch vergänglich sind und keinen Wert in Ewigkeit haben. Gibt es solche Dinge in deinem Leben, Sehnsüchte, die sich bisher nicht erfüllt haben und die von dir viel Emotionen, viel Zeit, Kraft in Anspruch nehmen? Zu viel Emotionen, zu viel Zeit, zu viel Kraft. Oder Dinge, die du hast, die dir aber deinen Fokus auf das Wesentliche auch rauben. Das kann zum Beispiel ein sehr, sehr gut bezahlter Job sein, der dich aber daran hindert, genug Zeit zu haben für die Beziehung zu Gott. Der dich daran hindert, genug Zeit zu haben für deine Ehefrau, für deine Kinder, für die Gemeinde, Gott zu dienen. Es können viele Dinge sein, die wir haben, die uns aber behindern, die uns eine Last sind in diesem Lauf des Glaubens. Manches müssen wir ablegen, auch wenn wir keinen Bibelvers dafür finden, der uns dazu konkret auffordert. Wenn du als Christ nur darauf achtest, die Dinge zu lassen, die verboten sind, ist das ein viel zu kleiner Standard. Ich werde es nicht vergessen, wie ich mal vor ein paar Jahren mit einem der Fußballer hier aus der Gemeinde zum Mittagessen war und es gab wunderbare Burger, es gab leckere Pommes und der Mann bestellt sich einen Salat. Ich habe mir gedacht, Mann, die Pommes, die müsstest du probieren. Aber der wusste, wenn ich einmal hier anfange, Pommes zu essen und das regelmäßig mache, das ist schlecht für meine Fitness, das ist schlecht für meine Leistung, die ich bringen will. Und er hat verzichtet auf diese leckeren Pommes für ein größeres Ziel, um erfolgreich zu sein in seinem Verein und seine beste Leistung zu bringen. Gottes Wort fordert uns hier dazu auf, mit dem Mindset von so einem Sportler unterwegs zu sein, sehr genau darüber nachzudenken, was hindert mich daran, mit voller Kraft, mit Eifer, mit Leidenschaft den Lauf des Glaubens zu laufen? Was beschwert mich auf diesem Lauf? Was blockiert? Und dann, wenn es sein muss, auch eine radikale Entscheidung zu treffen. Manchmal auch gegen an sich wirklich gute Dinge. Es kann sein, dass du einen Traum, den du hast, ganz bewusst loslassen musst vor Gott und sagen musst, Gott, ich leg dir das hin. Manche haben das erlebt, ich habe das neulich gehört von jemandem, der gesagt hat, ich habe das bei Gott wirklich losgelassen, diesen Traum, eine Ehefrau zu finden. Ich habe ihm das abgegeben und an dem Punkt wurde es leichter für mich, mit Gott und für Gott zu leben. Vielleicht schenkt ihm Gott eine Frau, vielleicht kommt das noch, aber er hat gesagt, ich habe es abgegeben. Es kann heißen, eine liebgewonnene Gewohnheit zu lassen, weil du merkst, das steht mir eigentlich im Weg. Das blockiert mich in diesem Lauf. Das ist nicht dienlich für das größere Ziel. Was unser großes Ziel als Christen in dieser Welt? Beim Sportler ist es klar, der will Erfolg haben, der will mit dem Club am besten Meister werden. Was unser Ziel als Christen? Wofür laufen wir? Wir laufen für Jesus. Wir wollen ihm selber ähnlicher werden und wir wollen, dass andere Jesus auch begegnen, ihre Freude in ihm finden und in der Beziehung zu ihm wachsen. Darum geht's. Das ist auch der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, auch uns gegeben hat, dass er nämlich sagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Die sollen ihnen das Evangelium bringen. Menschen sollen erfahren, sollen die gute Botschaft hören und hoffentlich glauben sie sie. Und dann sagt Jesus, und wenn sie das tun, dann helft ihnen darin zu wachsen in der Beziehung zu mir. Lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Darum geht es bei unserem Lauf. Aber ist das nicht ganz schön schwer? Die meisten von uns, mich eingeschlossen, müssen doch sagen, das ist ein Kampf. Es ist so ein Kampf, den Fokus zu behalten, Sünde abzulegen, das, was uns belastet in diesem Lauf, loszulassen. Wie gelingt uns das? Wie gelingt uns das besser? Das ist ja ein Prozess, das ist ein Lauf, das ist eine Entwicklung, die wir auch da machen, die Gott mit uns macht. Wie gelingt uns das besser? Dazu hilft uns der zweite Punkt. Wir können Lasten loslassen, wir können Sünde loslassen, ablegen, indem wir auf Jesus schauen. Der zweite Punkt, schau auf Jesus. Der Weg, wie du Lasten ablegst und Sünde überwindest und mit Ausdauer läufst, der ist voller Fokus auf Jesus. Wir sollen laufen, heißt es hier in Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Alles hängt an ihm vom Anfang bis zum Ende. Wie hilft uns der Blick auf Jesus, mit Ausdauer zu laufen bis ans Ziel? Wir finden in dem Vers mindestens 3 Antworten, 3 Lektionen, wie uns das hilft, wenn wir auf Jesus schauen, gut zu laufen, ans Ziel zu laufen. Die erste Lektion ist, schau auf das, was Jesus getan hat. Er erduldete das Kreuz, heißt es in diesem Vers. Er hat das Kreuz erduldet. Und nur weil er das gemacht hat, weil er sein Leben gegeben hat am Kreuz von Golgatha, können wir überhaupt mit Gott leben, können wir überhaupt diesen Lauf des Glaubens laufen, weil Jesus sich hingegeben hat am Kreuz, weil er das erduldet hat, den Schmerz, die Qual, ja nicht nur die körperliche, sondern auch die seelische, denn die Bibel sagt es uns so klar, er trug dort den gerechten Zorn Gottes. Er hat dort bezahlt für unsere Schuld, für die Schuld von Menschen, die wir vor Gott haben, für unsere Sünde. Er nahm die Strafe dafür auf sich. Der Text, der richtet sich hier an Christen, der soll uns helfen, unseren Lauf des Glaubens zu leben. Aber wenn du noch kein Christ bist, dann möchte ich dich an der Stelle ermutigen, auch herausfordern. Schau auf das Kreuz und lerne, was das mit dir zu tun hat. Du brauchst Jesus mehr, als du das vielleicht im Moment ahnst. Du kannst nur durch Jesus Christus versöhnt sein mit Gott. Du kannst nur durch Jesus in die Beziehung zu Gott kommen. Es hängt alles daran, ob du ihm vertraust oder nicht. Aber der Blick zurück aufs Kreuz, auf das, was Jesus getan hat, das ist ja nicht was, was nur für den Anfang was ist. Dann wirst du Christ und dann kannst du weitergehen, weiter deines Wegs, sondern wir müssen immer wieder zurückschauen, immer wieder auf das Kreuz von Golgatha schauen, was Jesus dort getan hat, weil wir alle in unserem Lauf des Glaubens immer wieder versagen, weil wir alle immer wieder ins Straucheln kommen und manchmal fallen wir sogar auf die Nase. Über die Sünde in unserem Leben. Da ist keiner, der sich ausnehmen kann, keiner, der sagen kann, na, ich habe das jetzt alles schon abgelegt. Ich möchte uns erinnern an die ganz bekannten Worte aus dem ersten Johannesbrief, wo Johannes sagt, im ersten Kapitel, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, als Christ muss ich auch immer wieder zurückschauen auf das Kreuz von Golgatha und ich darf sehen, Jesus hat bezahlt für alles, für alle meine Schuld, auch die, die ich heute auf mich lade und ich darf neu kommen und sagen, Herr, vergib mir, nimm mir meine Sünde. Schenk mir deine Gerechtigkeit, mach mich frei davon, hilf mir, für dich zu laufen. Das brauchst du, diesen Blick zurück. Da findest du Gnade, da findest du neuen Antrieb für deinen Lauf, für ihn. Da wirst du nicht hoffnungslos, wenn du wieder gestolpert bist, weil du siehst, der Herr ist mit mir, er ist für mich, er ist so gut, dass er bezahlt hat, auch für diese Schuld. Und gleichzeitig, und das finde ich ganz wichtig, wir sehen, auch wenn wir aufs Kreuz schauen, so schlimm ist es aber auch mit der Sünde. Ja, das Kreuz hilft uns auch, Sünde nicht irgendwie zu verniedlichen und zu sagen, na, das passt schon so in meinem Leben. Weil wenn ich aufs Kreuz schaue, dann sehe ich, das ist wirklich der Preis für die Sünde. Dass jemand sterben muss. Dass jemand so sterben muss. Und wenn Jesus nicht für mich gestorben wäre, dann müsste ich da hängen. Dann müsste ich für meine Sünde bezahlen. Das hilft, sich nicht damit anzufreunden, sondern den Kampf wirklich aufzunehmen. Voller Hoffnung. Wenn wir straucheln, dürfen wir neu uns auf die Gnade stellen. Die Gnade macht uns bereit dazu. Das bringt uns zur zweiten Lektion. Schau auf das, was Jesus jetzt tut, was er getan hat am Kreuz und was er jetzt tut. Er hat sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt, heißt es hier. Jesus regiert. Er sagt, bevor er auffährt in den Himmel, sagt er seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und es gibt Trost. Das gibt Sicherheit. Das gibt Hoffnung, wenn du das glaubst, dass Jesus jetzt zur Rechten Gottes sitzt und regiert. Über diese ganze Welt und über dein Leben. Sammy hat uns am Anfang erinnert, an dieses Jahr, was auch wieder ein schwieriges Jahr war. Und wir lesen die Nachrichten, wir hören davon, wir sehen die Wirtschaftskrise und manche bangen um den Job. Wir sehen die Angst vor Krieg und vor Terror. Und das sind ja nur die großen, die Megathemen. Manche von uns haben ganz schöne Päckchen persönlich zu tragen, gehen durch große Schwierigkeiten. Marathonläufer berichten oft, dass es irgendwo auf diesem langen Lauf zwischen Kilometer 30 und 35 zu einem ganz harten Punkt kommt. Da kommt der sogenannte Mann mit dem Hammer. Es muss ein Gefühl sein, ich kann das nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber die sagen das, wie wenn du gegen die Wand läufst. Und die Beine werden ganz schwach und du kannst eigentlich nicht mehr. Der Mann mit dem Hammer. Und dann machen die die Erfahrung, wenn sie weiter einen Fuß vor den anderen setzen, einen Schritt nach dem anderen machen, sie kommen da durch. Sie schaffen mehr, als sie erahnt hätten. Der Körper ist zu mehr in der Lage. Es geht weiter. Wie viel mehr gilt das für uns als Christen, wenn wir Gott auf unserer Seite haben, wenn er für uns ist mit seiner Macht, mit seiner Kraft, wenn er ja sogar in uns wohnt, durch seinen Heiligen Geist ist er in uns eingezogen mit seiner Kraft. Und er trägt uns wirklich durch. Er hat wirklich diese Macht, in den schwierigsten Umständen uns durchzubringen. Auch wenn es im Leben richtig schwer wird. Ich denke an schwerkranke Glaubensgeschwister, die das bezeugen. Gottes Macht habe ich am stärksten erfahren in meiner Krankheit, in meiner Schwachheit, als ich auf dem Krankenbett lag und ich konnte nicht mehr und alles hat wehgetan. Aber Gott war da, da war eine Präsenz Gottes. Das habe ich vorher nicht erlebt. Ich denke an die Hinterbliebenen von Märtyrern, die nicht hoffnungslos und depressiv geworden sind, sondern die Kraft bekommen haben, sogar den Mördern ihrer Liebsten zu vergeben und hoffnungsvoll weiterzuleben, teilweise sogar weiter Mission zu betreiben in Ländern, wo diese Dinge passiert sind. Das ist eine Kraft, die ist nicht von dieser Welt. Ich denke an Christen, die von ihrem Ehepartner betrogen wurden und nicht darüber verbittert sind, sondern von Gott die Kraft bekommen haben, mit dem Blick auf Jesus weiterzulaufen. Und manchmal hat Gott sogar das geschenkt, dass sie die Kraft gefunden haben, weiter in der Beziehung zu bleiben. Und die Beziehung wurde gerettet, die Ehe wurde gerettet. Jesus sitzt auf dem Thron, er hat die Macht, er hat die Kraft, er hält alles in seiner Hand, auch mein Leben. Es darf dich vorbereiten auf schwere Zeiten, wenn du gerade durch eigentlich eine ganz relativ leichte und unbeschwerte Zeit gehst. Du darfst vorbereitet sein. Der Herr sitzt auf dem Thron, das gilt immer. Und es darf dich trösten, wenn du gerade durch ein tiefes Tal gehst oder vom Marathon gesprochen, einen steilen Berg hoch und es ist richtig schwierig. Du darfst darauf vertrauen, der Herr ist bei dir und hoffentlich können wir auch als Gemeinde dich unterstützen. Er gebraucht ja oft auch andere Christen. Es ist ja auch so, dass ich mir das manchmal in so einer Situation gar nicht mehr selber sagen kann, aber der Zuspruch tut so gut. Da ist jemand, der dir das zuspricht. Gott ist mit dir. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn er ist bei mir. Gott geht mit durch, er trägt mich, da wo ich nicht mehr selber weiterkomme. Und dann die dritte Lektion. Schau auf das, was Jesus tun wird. Er ist nicht nur der Anfänger des Glaubens, der am Kreuz den Weg freigemacht hat. Er ist nicht der, der uns mit seiner Kraft durchträgt auf diesem Lauf. Er ist auch der Vollender, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus erwartet dich am Ziel. Jetzt lebst du im Glauben, aber du wirst einmal vor ihm stehen und du wirst ihn sehen, so wie er ist. Dann, wenn du heimgehst, wenn du stirbst und wenn du zu ihm gehst oder wenn er wiederkommt mit den Wolken des Himmels, wie es uns die Bibel beschreibt, wenn er wiederkommt als der mächtige Herr, vor dem sich alle Knie beugen müssen. Und es wird für uns ein sehr, sehr schöner Tag, wenn wir ihm glauben. Schau auf das, was Jesus tun wird. Er kommt wieder. Wie konnte Jesus seinen Lauf laufen? Dieser Vers 2, der sagt uns, Jesus konnte ihn laufen, weil er nach vorne geschaut hat. Er hat geschaut auf die Freude, die ihn erwarten würde. Das heißt es in Vers 2, dass er um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete. Das heißt, Jesus hat nicht nur das Kreuz gesehen, die Tortur, die Pein, das, was das mit sich bringen würde, sondern er hat schon darüber hinaus gesehen. Was kommt danach? Und was war die Freude, die Jesus angetrieben hat? Sicher zum einen, dass er wusste, danach werde ich auferstehen, ich werde in den Himmel auffahren und ich werde wieder mit meinem Vater vereint sein in dieser innigen, engen Beziehung, die wir von Ewigkeit her hatten. Die Herrlichkeit des Himmels liegt vor mir. Aber es war mehr als das. Jesus hatte die Freude im Blick, dass seine Mission erfolgreich sein würde. Wozu ist er gekommen? Als Retter für Sünder. Und Jesus wusste, wenn ich da durchgehe, wenn ich das durchmache, dann macht das den Weg frei für ganz viele Menschen aus allen Nationen zum Vater, zu Gott. Sie werden durch mein Opfer am Kreuz versöhnt mit dem Vater. Und das hat Jesus auf dem Weg ans Kreuz beflügelt. Es hat ihm große Freude bereitet, das zu sehen. Es hat ihn nicht den Schmerz ausblenden lassen. Wir sehen, wie er noch kurz davor mit dem Vater auch ringt. Aber er wusste, es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr, diesen Weg bis ans Ende zu gehen. Es war die Freude, die Jesus im Blick hatte. Ist das nicht atemberaubend? Jesus schaut auf das Kreuz, auf die Qualen, die vor ihm liegen. Er weiß, was ihn erwartet. Aber er schaut weiter. Er sieht, es lohnt sich. Ich werde Menschen in Gottes Familie hineinlieben. Wenn du Jesus vertraust, dann darfst du das wissen. Er ging diesen Weg des Schmerzes mit Freude, auch für dich ganz persönlich. Er hat dich im Blick gehabt. Und er hat sich darauf gefreut, dass der Tag kommt, an dem steht er an der Ziellinie mit offenen Armen. Und er sagt, schön, dass du da bist. Schön, dass du in meiner Familie bist. Wir werden die Ewigkeit zusammen verbringen. Herzlich willkommen. Ich habe es für dich getan. Ich schenke dir das ewige Leben. Ihr Lieben, die Freude, die Jesus vor Augen hatte, die hilft auch uns, unseren Lauf zu laufen. Das Ziel ist unbeschreiblich herrlich. Wir laufen zu dem, der für uns in den Tod gegangen ist, der sich für uns geopfert hat. Es liegt eine ganz große Kraft darin, darauf zu schauen, nach vorne, auf unseren Herrn Jesus, auf die Freude, die uns erwartet. Das kann Prioritäten wirklich verändern. Ich weiß, viele von uns fühlen sich gefangen in schlechten Gewohnheiten, in vielem, was uns belastet. Wir schauen zu viele Filme, wir schauen zu viele Serien. Verbringen zu viel Zeit am Smartphone, kannst ja nur mal schauen, deine Bildschirmzeit, wie viel Zeit habe ich heute schon wieder dran verbracht. Wir schauen stundenlang Nachrichten, wir vertrödeln unsere Zeit. Wir machen das, weil das alles so machen. Das sind nicht Dinge, wo wir uns eines Tages hingesetzt haben und gesagt haben, ich möchte meine Zeit in dieser Weise verschwenden, aber wir machen das, weil das macht man halt so in unserer Zeit. Und es ist ja auch keine Sünde an sich, alles keine Sünde, schau Serien, nutz dein Smartphone. Aber so richtig förderlich ist es für unseren Lauf des Glaubens auch nicht, oder? So richtig weiter bringt es uns oft auch nicht. Es ist ja nicht so, dass wir ständig als Online-Evangelisten dann bei WhatsApp unterwegs sind. Eigentlich wissen wir das. Die Instagram-Profile anderer Leute, die werden in der Ewigkeit keine Bedeutung mehr haben. Die Nachrichten, selbst die ganz schlimmen Nachrichten sind dann Geschichte. Wir werden es nicht bereuen, zu wenig Filme und zu wenig Serien geschaut zu haben. Was ewig Bedeutung hat, ist unsere Beziehung zu Jesus. Dass wir unsere Freude bei Jesus finden. Und dass wir anderen geholfen haben, hier in dieser Welt ihre Freude auch bei Jesus zu finden. Und darin zu wachsen, im Vertrauen auf ihn zu wachsen, im Lauf des Glaubens ausdauernd zu laufen. Ich möchte dich deshalb zum Schluss ermutigen. Wir sind jetzt vor dem Jahreswechsel. Das ist eine Zeit, da haben viele ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen Zeit mal nachzudenken, zu reflektieren, so zwischen den Jahren. Nimm dir heute oder in den nächsten Tagen mal ein bisschen Zeit dafür, um persönlich über deinen Lauf des Glaubens nachzudenken. Frag dich selber und frag Gott, gibt es Dinge, die ich ablegen sollte? Ist das Sünde in meinem Leben, die ich bekennen muss, ablegen muss? Lasten, die mich dabei hindern, gut zu laufen. Vielleicht heißt das ein schwieriges Gespräch führen. Jemand um Vergebung bitten. Raus aus einem sozialen Netzwerk, das ist ja heutzutage schon radikal. Oder aus allen sozialen Netzwerken. Ein Streaming-Abo kündigen, ja, das kann sehr konkret werden. Aber nur ablegen, das wäre zu wenig. Das kann ich leider aus eigener Erfahrung sagen. Du kannst einen Zeitkiller, eine Last in deinem Leben sehr gut durch eine andere ersetzen. Das passiert ganz schnell, ja, und dann bist du WhatsApp los, aber dann hast du ja wieder andere Möglichkeiten, um im Internet Zeit zu vertrödeln. Du kannst sogar eine Gewohnheitssünde durch eine andere ersetzen. Das kann alles passieren. Die entscheidende Frage ist deshalb, wie kannst du darin wachsen, auf Jesus zu schauen? Das ist ja die Richtung, in die der Text hier geht. Leg die Lasten ab, leg die Sünde ab, indem ihr auf Jesus schaut. Also überleg dir auch, wie kann ich im neuen Jahr, in nächster Zeit, welche Schritte kann ich gehen, um wirklich darin zu wachsen, auf Jesus zu schauen. Und auch das können wirklich kleine, ganz konkrete Schritte sein. Du kannst sagen, ich habe jetzt lange Zeit einfach am Sonntag meine Stunde Gottesdienst gemacht und unter der Woche war Gemeinde für mich keine große Priorität. Du kannst sagen, ich schließe mich einem Hauskreis an. Ich gehe in einen Frauenbibelkreis. Ich möchte mehr Gemeinschaft mit anderen Christen erleben, weil mir das hilft, mehr auf Jesus zu schauen. Du kannst den morgendlichen Blick auf das Smartphone ersetzen. Der erste Blick aufs Smartphone, erster Blick in die Bibel. Ich kenne manche, die sagen, kein Frühstück, bevor ich in die Bibel geschaut habe. Nicht aus Gesetzlichkeit, sondern weil sie erkennen, ich muss auf Jesus schauen, um meinen Lauf gut zu laufen. Du kannst kleine Schritte planen in deiner Ehe, in deiner Familie, deiner WG, um Jesus gemeinsam mehr in den Blick zu nehmen. Du kannst anfangen, konkret zu beten für Menschen in deinem Umfeld. Herr, schenk Möglichkeiten, dass ich ihnen das Evangelium sagen kann. Mich sehr ermutigt vor ein paar Wochen im Gemeinschaftsgottesdienst abends, hat der Hakan das erzählt, ich hoffe, ich darf das sagen, wie er dafür gebetet hat. Herr, schenk mir eine Möglichkeit, mit den Kollegen über dich zu reden. Und Gott hat sofort erhört und gleich eine Möglichkeit geschenkt. Jesus in den Blick nehmen, aktiv. Das hilft, die Lasten loszulassen, Sünde zu überwinden. Du kannst nicht gut laufen, wenn du nicht auf Jesus schaust. Das macht der Text hier ganz deutlich. Aber mit ihm im Blick kommst du gut ans Ziel. Er hat für deine Schuld bezahlt am Kreuz. Er gibt dir die Kraft für den Lauf, die du brauchst, und er erwartet dich an der Ziellinie mit offenen Armen. Deshalb lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich lade uns ein, dass wir eine kurze Zeit der Stille haben und dann möchte ich noch mit uns beten. Und Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Lauf gelaufen bist und dass wir erkennen dürfen, du bist ihn für uns gelaufen. Für uns zum Segen. Danke, dass wir heute sehen durften, das ist für dich eine Freude gewesen. Nicht der Schmerz an sich, aber zu sehen, es lohnt sich. Du hast dadurch so viele Menschen erkauft, freigekauft von der Sünde und auch uns. Und wir loben dich dafür und beten, dass wir aus Freude darüber und auch um der vor uns liegenden Freude unseren Lauf beständig mit Ausdauer laufen können, dass du uns hilfst, Jesus, Lasten abzulegen, Sünde zu überwinden mit deiner Kraft, deine Zeugen zu sein in dieser Welt, die dich so dringend braucht und wirklich bis ans Ende zu kommen, Herr. Steh du uns bei, hilf du uns, wir beten dich an. Amen.